Oh, das ist nett. Danke dir. Ja, schön, dass ich heute Morgen hier sein darf. Genau, es ist sehr interessant die letzten Wochen, was so Krankheit angeht. Hans-Peter hat es schon gesagt, mein Vater ist krank, Anton ist krank. In derselben Woche, wo sie krank wurden, ist bei mir ein Tumor ausgebrochen an der Hand. Das war auch interessant für mich. Genau, ich habe vor 2 Tagen die Ergebnisse bekommen, also er ist gutartig. Aber genau, sie müssen ihn wahrscheinlich rausoperieren, weil er doch unter der Hand ist. Ist auch heute Morgen wieder ein bisschen aufgebrochen, leider. Genau, also sehr interessant zu erleben, dass Gott uns herausfordert. Ist doch was Gutes. Ja, die Bibel sagt, 1. Johannes, ich glaube, nein, Jakobus war das. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt, dann freut euch, denn ihr wisst, dass wenn ihr die Anfechtung erduldet, euer Glaube danach stärker ist. Also sehe ich das alles sehr positiv, so wie das Proton. Und denke mir, der Herr wird was Gutes draus machen. Genau, ich merke auch, ich bin gerade sehr herausgefordert, auch wirklich den Segen Gottes zu sehen in meinem Leben. Als ich dann gemerkt habe, okay, dieser Tumor hier an der Hand, ich hatte letztes Jahr schon einen Tumor, der wurde auch entfernt, der war auch gutartig zum Glück. Aber ich weiß halt, ne, mein Onkel ist an Krebs gestorben, mein Opa ist an Krebs gestorben. Ja, ne, da bekommt man dann Gedanken. Was, wenn und so weiter. Aber ich habe schnell gemerkt, diese Gedanken bringen einen ja nicht weiter. Wenn ich mir überlege, dass etwas passieren könnte, was nicht eintritt. Meine Devise ist, ich mache mir über nichts Gedanken, was ich nicht verändern kann. Und was ich selbst verändern kann, gebe ich mein Bestes und den Rest lege ich in Gottes Hand. Und mehr kann ich nicht machen. Ja. Ich habe jetzt nächste Woche eine Crohn-Behandlung noch zusätzlich. Jetzt kam letzte Woche raus, dass sich auf meinem Zahnfleisch nach der Crohn-Behandlung eine bakterielle Entzündung gebildet hat. Mein ganzer linker Innenraum ist entzündet. Mein Zahnfleisch und so, ich nehme nur noch Schmerzmittel und Antibiotikum. Genau, aber das war für mich interessant, weil ich habe letzte Woche in Memmingen gepredigt über geistlichen Kampf. Das war dann so der Anstoß, sage ich mal ein bisschen, ne? Dass ich gesagt habe, okay, gerade passiert viel, geistlicher Kampf ist wichtig. Ich habe überlegt, ob ich es heute hier auch predigen soll, aber ich dachte, nee, wir machen es ökonomisch, weil die Predigt kann sich ja jeder im Internet anhören. Und deswegen habe ich heute ein Thema vorbereitet, der Weg des Segens. Ich habe gedacht, das passt auch ganz gut. Einfach nochmal darüber zu sprechen, wie wir und ob wir im Segen des Herrn gehen. Und lasst uns dazu gemeinsam mal Deuteronomium Kapitel 30, also 5. Mose 30 aufschlagen. 5. Mose Kapitel 30 ab Vers 15. Die Situation ist folgende. Wir haben die ganze Geschichte des Volkes Israel in der Wüste jetzt hinter uns. Ja, viele von euch kennen die Geschichte. Lange Wüstenwanderung. Sie sollten eigentlich in ein verheißenes Land gehen. Sie haben es damals abgelehnt aus Unglauben, sind dann 40 Jahre durch eine Wüstenkur gegangen, wo Gott sie ein bisschen geprobt hat und nochmal geprüft hat. Und sie kommen nach dieser ganzen Zeit zurück und sie sind kurz davor, in dieses Land zu gehen. Und Mose ist kurz davor, sein Amt abzugeben an seinen Nachfolger Josua. Mose selber wird das Volk nicht ins Land führen. Er muss draußen bleiben, auch wegen Ungehorsam gegenüber Gott. Josua, sein Nachfolger, soll das Volk hineinführen. Und in dieser Situation wird dem Volk etwas mitgeteilt. Und zwar haben die Kapitel davor ganz lange Listen. Das ist ein ganz langes Kapitel, gerade Kapitel 28. Und wer das liest, da ist ein bisschen die Gefahr, dass man so ein bisschen platt wird. Weil da geht es um Segen und Fluch. Er zählt alles auf, was ihnen Segen bringen wird und alles auf, was ihnen Fluch bringen wird. Und nachdem er ihnen das vorgelesen hat, sagt er, siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen, und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren und der Herr dein Gott wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, seiner Stimme gehorcht und ihm anhängt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Ich finde diese Stelle sehr interessant, weil sie auch für uns relevant ist. Wir haben oft die Gefahr, dass wir Altes Testament lesen und denken, okay, schön, ne? Nicht mehr für mich gültig, warum lese ich das? Aber tatsächlich hat diese Stelle meines Erachtens nach eine große Relevanz für uns, um zu verstehen, wie wir ein gesegnetes Leben führen können. Und der erste Punkt, den ich sagen möchte heute, die erste These ist, Segen ist verfügbar in deinem Leben. Ob du es siehst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht. Gott hat einen unglaublichen Schatz an Segen für dein Leben vorbereitet. Glaubst du das? Immer und jederzeit hat Gott einen Segen für dich verfügbar. Mose sagt hier, siehe, ich habe es dir vorgelegt. Segen und Fluch. Das heißt, im Prinzip sagt Gott, ich mache mich transparent für dich. Ich bin kein zufälliger Gott. Ich bin kein willkürlicher Gott. So wie es zum Beispiel im Islam ist, ja, wo einer der Hauptsätze ist, Inshallah. Das heißt, Gott weiß es. Ja, Allah weiß es, ob ich gerettet bin, wie ich vor ihm stehe. Das weiß nur Allah. Er ist nicht transparent. Die Moslems haben keine Gewissheit, ob sie zu Allah dürfen, selbst wenn sie die 5 Säulen des Islam gehalten haben. In ganz vielen Religionen ist Gott überhaupt nicht transparent, sondern verborgen und versteckt und nicht auffindbar. Und die Bibel spricht von einem verborgenen und einem offenbarten Gott. Er ist beides. Er hat eine verborgene Seite, eine Seite, die wir nicht verstehen können, eine Seite, die wir nicht erfassen können mit unserem Verstand, mit unserem Wissen, mit unseren Worten, das können wir nicht. Aber er hat auch eine Seite, in der er sich transparent gemacht hat, ganz besonders an unserem Herrn Jesus Christus. Hat er sich gezeigt, er hat sich transparent gemacht, er hat sich sichtbar gemacht. Und so sagt er auch hier, ich habe euch gezeigt, wie ich euch segnen möchte. Im Alten Testament waren das viele Gesetze und Gebote. Es ist wichtig zu verstehen, einmal, dass viele von diesen Geboten für uns heute nicht mehr gelten, weil wir ein neues Gebot haben durch Jesus Christus. Aber auch, dass selbst dieses Gebot sich verändert hat. Es gibt nämlich Leute, die sagen, ja, die Christen müssen das mosaische Gesetz halten und die judaischen Gesetze und so weiter. Und dann frage ich Leute, ja, welches denn? Weil wir haben nämlich ein Gesetz in 3. Mose und wir haben ein Gesetz in 5. Mose. 5. Mose, Deuteronomium, heißt nämlich zweites Gesetz. Kurz bevor sie ins Land gehen, haben sie nämlich ein neues Gesetz bekommen, das extra für dieses Land gestaltet ist. Und davor hatten sie ein Gesetz, das extra für die Wüste gestaltet war. Und da gibt es Änderungen. Also frage ich sie, welches Gesetz? Das erste oder das zweite? Also, wir haben einen Gott, der sich immer wieder transparent gemacht hat in der Situation der Menschen und gesagt hat, hey, ich weiß, was für dein Leben gut und richtig ist. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, wie dieses Leben funktioniert. Und ich weiß nicht nur, wie es funktioniert, sondern ich sage es dir. Ganz viele haben das Gefühl, sie schwimmen irgendwo umher und kriegen ihr Leben nicht in den Griff. Und ich glaube, dass das nicht Gottes Wille ist. Ich glaube, Gottes Wille für dein Leben ist, dass du seinen Willen erkennst. Und erkennst, was er für dein Leben möchte. das Gute, das Heilsame, das Wohlgefällige, das Angenehme. Das möchte Gott für dein Leben, 100%. 100%. Und er legt es uns vor. In Epheser 1, Vers 3 lesen wir, dass wir durch Jesus Christus einen Zugang haben zu allen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Wusstest du das? In Jesus Christus hast du nicht ein bisschen Segen, ein bisschen Freude, ein bisschen Frieden, sondern Epheser 1, Vers 3 sagt klipp und klar, in Jesus Christus haben wir alle geistlichen Segen in der Himmelswelt. Alle. Das heißt, durch Jesus haben wir einen Zugang zur Fülle Gottes. Das verstehen ganz viele Christen nicht. Wir haben einen Zugang zur Fülle Gottes. Zu allem Guten, was Gott uns geben möchte. Und die Frage ist natürlich jetzt schnell, ja, wie komme ich denn zu diesem tollen Paket? Zu diesem Rundum-Lebenspaket. Wie komme ich da hin? Und das Interessante ist, schon in 5. Mose steht, wie man da hinkommt. Er sagt, wenn du Gott liebst, ihm nachfolgst und ihm gehorchst, bist du gesegnet. Das ist ganz einfach. Wenn du Gott liebst, wenn du ihm nachfolgst und ihm gehorchst, bist du gesegnet. Du musst nichts weiteres tun. Du musst nicht selber in deinem Leben ackern. Du musst nicht dir selber alles aufbauen, sondern indem du Gott nachfolgst, ihm vertraust, ihn liebst, ihm gehorchst, hast du Segen. Punkt, Ende. Eigentlich könnte man hier die Predigt schon aufhören und ihr könnt nach Hause gehen und versuchen, das zu leben. Ja, weil es wirklich stimmt. Und ganz oft reden wir das klein. Die Liebe, okay, das verstehen wir oft noch. Klar, das höchste Gebot. Gott lieben und deinen Nächsten. Dass Gott da einen Segen drauflegt, ist noch ersichtlich. Aber auch Nachfolge und Gehorsam sind wichtige Punkte. Nicht, weil Gott sagt, ich bin beleidigt, wenn du mir nicht nachfolgst und ich gebe dir erst was Gutes, wenn du mir gehorchst, wenn du mir zeigst, dass du dich mir unterwirfst. Ich glaube, das ist nicht der Kernaspekt. Sondern der Kernaspekt ist, dass wir einen Designer dieses Lebens haben, der eine Anleitung für dieses Leben geschrieben hat. Und wenn wir diese Anleitung nicht befolgen, dann wird das Leben halt nicht so, wie er es sich gedacht hat. IKEA-Schränke. Ne? So. Gibt es ja diese tollen Anleitungen. Du kannst den auch anders aufbauen. Die Frage ist, ob der dann so funktioniert, wie er gedacht war. Ja? Du kannst auch versuchen, dein Handy selber zu konfigurieren oder deinen Computer. Es gibt manchmal am Computer so Buttons. Wenn man da draufklickt, dann kommt so eine Warnung. Achtung! Sie machen gerade eine Änderung, die Sie nur als Administrator machen dürfen. Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Und wenn man sich nicht auskennt, sollte man eher auf Nein klicken. Weil es kann sein, dass du sonst später nicht mehr an deine Daten rankommst oder plötzlich der Computer nicht mehr hochfährt. Also ich empfehle niemandem einfach willkürlich irgendwelche Dateien zu löschen auf dem Computer. Weil, das habe ich auch schon mal gemacht, und dann ist er nicht mehr hochgefahren. Ich habe sein Bootsystem gelöscht. Und dann hat er das irgendwie nicht mehr hingekriegt. Also, es gibt Dinge, da sollten wir einfach sagen, okay, da gibt es eine Anleitung und da sagt mir jemand, das machen oder das bitte nicht machen. Und dann sollte man das tun, wenn man merkt, der hat mehr Ahnung als ich. Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, wenn wir über den Weg des Segens sprechen, also wie wir auf einem Weg des Segens gehen können, dann ist die Kernantwort Jesus. Natürlich. Jesus ist dieser Weg. Jesus ist diese Wahrheit und Jesus ist dieses Leben. Das bedeutet, wenn wir durch ihn alle Segen haben, dann nicht automatisch. Das ist ein bisschen die Krux daran. Nicht, okay, Jesus existiert und deswegen bin ich gesegnet. Sondern die Frage ist, wie bekommen wir vollen Anteil an Jesus? Wie bekommen wir einen vollen Anteil an dem, was Jesus getan hat? Am Kreuz. Was Jesus getan hat in seinem Leben. was Jesus hinterlassen hat, nämlich den Heiligen Geist. Wie bekommen wir einen vollen Anteil an Jesus? Darum geht es eigentlich. Nicht, wie bekomme ich einen vollen Anteil an viel Geld? Wie bekomme ich einen vollen Anteil an Gesundheit? Wie bekomme ich einen vollen Anteil an einem guten Gefühl? Wie bekomme ich den vollen Anteil an Jesus Christus? Warum betone ich das so? Viele von euch denken sich, ja, ist mir schon klar. Aber wisst ihr, wir leben oft mit Jesus, aber nicht durch Jesus. Wir leben oft mit Jesus, aber nicht durch Jesus. Das heißt, wir kennen Jesus, wir glauben an ihn, wir glauben an sein Erlösungswerk. Aber ganz oft nehmen wir es nicht in Anspruch. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Schuld kommt, dann vergessen wir das. Und wir sagen schon, ja, ich glaube an dich, aber jetzt in dieser Situation ist dieser Segen halt nicht verfügbar. Jetzt in dieser Krankheit geht das halt nicht. Jetzt in dieser Schuld, nein, da gilt die Vergebung nicht. Das muss ich jetzt selber ausbaden. Ganz oft denken wir so. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich hineinkommen in ein tiefes Vertrauen zu Gott. Da ist ein voller Segen in jeder Lebenslage. Ein voller Segen. Ich habe das so oft erlebt, dass ich allein durch diese drei Punkte, Gott zu lieben, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen, unglaublich viel Segen erlebt habe. Und sich Situationen sehr, sehr schnell geändert haben, einfach nur, weil ich angefangen habe, Gott zu vertrauen. Vertraust du Gott? Immer. Weil das ist die Kernfrage in schwierigen Zeiten. Vertraust du Gott? Es war die Kernfrage beim Volk Israel. Sie kommen zu dem verheißenen Land und sie schicken Kundschafter rein, 12 Stück. Und die meisten Kundschafter kommen zurück und sagen, keine Chance. Keine Chance. Die Menschen da drin sind riesig, bewaffnet, Riesenstädte, keine Chance. Das funktioniert nicht. Gott hat ihnen zwar seit Jahren gesagt, hey, ich möchte euch segnen. Ich möchte euch segnen. Aber sie sagen, nein, 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 die Umstände sind zu schwierig. Und nur 2 Kundschafter sagen, warum seht ihr nicht den Segen dieses Landes? Warum seht ihr die Umstände anstatt den Segen? Denn es war beides da. Das ist sehr interessant übrigens. Meistens in unserem Leben ist beides da. Am selben Fleck, am selben Ort, zur selben Zeit. Das Potenzial des Segens und das Potenzial des Versagens. Das ist auch gut so für uns. Denn wenn wir nur das Potenzial des Segens hätten, würden wir Gott als Spielautomaten benutzen. Geld rein, Gewinn raus. Ja? Aber Gott sagt, ich möchte nicht, dass ich ein Automat bin für euch. Ich möchte eine Beziehung. Ich möchte ein Vertrauen. Ich möchte eine Nähe. Und Nähe, Vertrauen und Beziehung hat immer mit Alternativen zu tun. Ja? Das heißt, wenn ich eine Frau habe und ich verheiratet bin, worin zeigt sich denn besonders die Liebe? Wenn sie die einzige Frau auf der Welt wäre und sie die einzige Auswahl wäre, ja, und ich würde sie heiraten. Das ist was anderes, als wenn sie weiß, ich habe mich für sie entschieden. Ist übrigens total biblisch, weil Malachi 1 sagt genau das. In Malachi 1 steht, Volk Israel fragt Gott, woher wissen wir, dass du uns liebst? Gott sagt, ihr wisst, dass ich euch liebe, weil ich euch gesegnet habe und andere nicht. Auch sehr interessant. Gott sagt, ich segne nicht jeden. Ich habe euch, Volk Israel, ausgewählt, euch gesegnet als kleines Volk und Ägypten und Edom und alle anderen Völker habe ich nicht gesegnet. Daher könnt ihr wissen, dass ich euch liebe, weil ich euch ausgewählt habe. Die Liebe Gottes ist auch exklusiv. Und das ist so cool, weil sie ist exklusiv in Jesus Christus. Wir haben auch einen vollen Zugang dazu. Wir müssen nicht umherlaufen und denken, ja, liebt mich Gott? Was für ein Würfel kam jetzt raus? Was für ein Münzwurf kam bei mir jetzt raus? Ja oder nein? Gott ist nicht willkürlich. Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, bevor du mich lieben konntest. Ich will, dass du mich findest. Ich will, dass du zu mir kommst. Aber dazu musst du eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, einen bestimmten Weg zu wählen. Den Weg meines Sohnes Jesus Christus. Wenn du diesen Weg wählst, segne ich dich. Und wenn du diesen Weg verwirrst, hast du keinen Segen. Aber du kannst wählen. Du kannst wählen. Du kannst nicht wählen, ob ich dich liebe. Das ist genau der Punkt. Du kannst nie wählen, ob ein Segen verfügbar ist für dich. Das kannst du nicht wählen, weil das ist so. Du kannst wählen, ob du ihn in Anspruch nimmst. Bitte bekommt das in euren Verstand. Das ist ganz wichtig. Die Bibel sagt, wir müssen unser Denken ändern. Grundlegend. Deswegen gibt es Predigten. Damit wir konfrontiert werden mit dem Wort Gottes und dass dieses Wort uns verändert vom Tiefsten heraus. Wir müssen verändert werden in unseren Grundzügen. Und einer dieser Grundzüge ist, du musst wissen, dass Segen verfügbar ist. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl, ob du gesegnet sein willst oder nicht. Nicht, oh Gott, du segnest mich nicht, weil, keine Ahnung, du magst mich nicht so. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge des Feindes. Ich lege dir heute Leben und das Gute vor und den Tod und das Böse. Auch hier ist Gott transparent. Die Bibel sagt klar, was ist Sünde, was ist Leid, was bringt Verderben, was bringt Tod. Ganz transparent. Ist total erleichternd für mich. Weil, indem ich das lese, sage ich, okay, ich kann testen. Ich kann mein Leben beobachten. Und wenn ich bestimmte Dinge sehe in meinem Leben, die in der Bibel als ein Weg des Todes beschrieben werden, dann habe ich die Wahl. Wenn ich das nicht wüsste, hätte ich keine Wahl. Ich wäre im Blinden, ich wäre im Dunkeln. Ja, Herr, ist das jetzt richtig oder falsch oder was muss ich machen? Aber er ist transparent. Er sagt uns auch, hey, ich warne dich vor bestimmten Wegen. Ich warne dich, du kommst hier in einen Weg des Fluches und des Todes. Geh nicht dorthin. Einige von euch sitzen vielleicht heute Morgen hier und sind genau auf so einem Weg. Vielleicht nicht in ihrem ganzen Leben, aber in bestimmten Punkten. Vielleicht in ihrer Ehebeziehung, wo es gerade bergab geht. Oder in der Arbeitswelt. Ja, du merkst, ah, ich gebe mir nicht mehr so viel Mühe und ich will irgendwie durchkommen und keine Ahnung. Oder finanziell, ja, anfangen Leute zu betrügen, weil ich brauche ja Geld oder nicht ganz ehrlich zu sein. Es gibt tausend Möglichkeiten. Tausend Möglichkeiten. Und Gott sagt, ich warne dich. Nicht nur durch mein Wort, sondern auch durch den Geist, den ich habe in dir wohnen lassen. Ja? In der Bibel heißt es einmal, dass wir Gott ernst nehmen sollten. Ja? Und zwar, dass er sagt, er hat seinen Geist wohnen lassen mit Eifersucht in euch. Das bedeutet, Gott sagt, wenn mein Geist schon in euch wohnt, dann möchte ich auch, dass es dem gut geht. Und nicht, dass ihr mit dem irgendwo hingeht, wo er nicht will. Sondern er soll euch leiten, nicht ihr sollt ihn leiten. Und das sind gute Möglichkeiten für uns, zu testen, bin ich auf einem Weg des Segens oder bin ich auf einem Weg des Fluches. Ich sage euch, es gibt Christen, die sind gerettet, keine Frage. Keine Frage, das Blut des Lammes hat alle Sünden reingewaschen, aber ihr ganzes Leben ist ein Fluch. Ihr ganzes Leben ist ein reines Verderben. Die Bibel nennt das, das sind Menschen, die durchs Feuer hindurch gerettet werden. Wo ihr ganzen Leben nichts bleibt. Nichts. Weil sie sich vehement gegen das gewehrt haben, was Gott ihnen sagen möchte. Sie haben den Tod Jesu angenommen und sie sind immer wieder mit ihren Sünden zu Gott gekommen, aber das war's. Und sobald sie wieder um Vergebung gebeten haben, haben sie wieder denselben Blödsinn gemacht. Und ich wünsche mir so ein Leben nicht. Ich wünsche mir so ein Leben nicht. Ich muss auch keine Angst haben in meinem Leben, dass wenn ich nicht auf den Weg des Segens gehe, dass mich Gott dann hasst. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, ich will Frucht bringen. Ich will Frucht bringen in diesem Leben. Ich will was bewirken. Ich will was verändern. Und ich selber will glücklich sein. Schon in diesem Leben. Natürlich. Ich will jetzt im Segen Gottes leben. Jetzt schon. Was nicht heißt, dass ich reich werde, aber ich will wissen, dass ich gesegnet bin von Gott. Das bedeutet, das Wort Segen im Griechischen heißt eulogeo, gutes Wort. Das heißt, dass ich weiß, Gott spricht gute Worte über mich aus. Ist das nicht eine coole Vorstellung? Nehmt Hiob. Hiob war gesegnet. Woran sehen wir das? Der Teufel kommt zu Gott und Gott sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Das ist ein guter und treuer Knecht. Und das war der Segen Gottes. Dass er diese guten Worte über Hiob ausgesprochen hat. Eulogeo, gutes Wort. Dieser Knecht ist gesegnet. Warum? Ich spreche gute Worte über ihn aus. Er ist ein guter und treuer Knecht. Ich liebe ihn. Und der macht genau das, was ich ihm sage. Deswegen ist er gesegnet. Es ist deine Entscheidung, ob du auf dem Weg des Segens gehst. Und dazu sind ein paar grundlegende Sachen wichtig zu verstehen. Zunächst einmal bist du geschaffen, um Kontrolle über dein Leben zu haben. Okay? Was nicht bedeutet, dass du Kontrolle abseits von Gott haben sollst, sondern in der Weisung Gottes. Aber du bist dazu geschaffen, Kontrolle über dein Leben zu haben. Über deine Gedanken, über deine Gefühle, über deine Handlung, über deine Umwelt. Woher weiß ich das? Ganz am Anfang steht, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat und er hat ihnen gesagt, ihr sollt über die Erde herrschen. Benennt die Tiere, verwaltet meinen Garten. Ihr dürft das machen, ihr dürft hier einen Kontrollbereich haben. Eine Generation später, Kain und Abel, kommt Gott zu Kain, er sieht sein Herz und er sagt, Kain, folgendes. Ich merke schon, was in dir vorgeht. Die Sünde klopft an bei dir. Und was soll er tun mit der Sünde? Über sie herrschen. Ist das nicht interessant? Er sagt, die Sünde klopft an, du aber herrsche über sie. Das heißt, du sollst Kontrolle erlangen über deine Gedanken, Gefühle und Handeln. Herrsche über das, was dich zum Schlechten treiben will. Du sollst Kontrolle erlangen, auf welchem Weg du gehst. Und Kain wollte das nicht. Und er hat trotzdem seinen Bruder umgebracht, obwohl Gott ihn gewarnt hat. Kain, du bist kurz davor, auf einem Weg des Fluches zu gehen. Ich warne dich, erlang die Kontrolle darüber. Wir sind keine grauen, armen Mäuschen als Christen, die rumhocken den ganzen Tag und denken, wenn Gott nichts macht, kann ich nichts tun. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt, dass wir ohne Gott nichts tun können. Das heißt nicht, dass wir nichts tun können. Okay? Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit ihm können wir alles tun. Das ist doch die gute Botschaft. Nicht, ohne mich könnt ihr nichts tun und mit mir könnt ihr auch nichts tun. So denken viele Christen. Also wenn Gott nichts macht, dann mache ich auch nichts. Und ich kann sowieso nichts bewirken. Warum? Wenn wir Gewissheit haben, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt, ist es euch bewusst? Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, dieselbe Kraft, derselbe Wille Gottes, der Auferstehungswille, der lebendig machende Wille Gottes ist in dir. Amen? In dir, nicht irgendwo, in dir. Und er sagt dir, wie du zu leben hast, damit du ein gesegnetes Leben bekommst. Und der erste Punkt ist, erlang wieder die Kontrolle über dein Leben. Erlang wieder die Kontrolle über dein Leben. Manche meinen, sie können ihre Gedanken nicht kontrollieren. Oh, die ganze Zeit kommen Gedanken und ich bin dem völlig ausgeliefert. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Die Bibel sagt, der Teufel versucht, Gedankengebäude in deinem Leben aufzubauen und wir sollen sie niederreißen durch die Kraft Gottes. Wir haben die Fähigkeit und Autorität, Gedankengebäude niederzureißen in uns. Das können wir. Manche sagen, ah, meine Gefühle, sie spielen verrückt, ich kann nichts tun. Doch, kannst du. Kannst du. Bitte Gott, der ein Gott der Ordnung ist und nicht des Chaos. Dass er Ordnung bringt in dir. Und er wird Ordnung bringen. ah, ich kann mich nicht kontrollieren, ich bin so jähzornig und dann kann ich mich nicht mehr kontrollieren. Doch, kannst du. Kannst du, aber nur wenn du es willst. Nur wenn du es willst, kannst du Kontrolle erlangen über dein Leben. Du kannst Kontrolle erlangen über Jähzorn, über Lüge, über Feigheit, über alles Mögliche. Du kannst die Kontrolle erlangen, weil die Bibel sagt, dass die Früchte des Geistes Langmut, Friede, Freude und vieles mehr sind, die er in dir bewirken kann, wenn du es möchtest. Psalm 1, wenn wir gepflanzt sind wie ein Baum an Wasserbächen, dann werden wir unsere Frucht bringen und alles, was er tut, gelingt. Lest diesen Psalm zu Hause. Wer nahe an Gott gepflanzt ist, wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt. Alles. Meine Frau hat das mir während meiner Examenszeit jeden Tag gesagt. Jeden Tag. Dave, du machst so viel für Gott, jetzt hast du Angst, dass du das Staatsexamen nicht schaffst. Gott weiß, was du für ihn tust und deswegen sagt er, alles, was du tust, gelingt. Vertrau darauf, dass wenn du an Gott bleibst, dass das funktioniert. Erstes Staatsexamen nicht bestanden. Zweites Staatsexamen besser bestanden als erwartet. Zu seiner Zeit. Okay, die Frucht kommt zu seiner Zeit. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. Und Gott steht zu seinem Wort. Wir glauben das oft nicht. Wenn Gott sagt, ich werde dich segnen, mach dir keine Sorgen, ich versorge dich. Sieh die Lilien auf dem Felde, sieh die Vögel unterm Himmel. Ich versorge dich. Dann können wir das in Anspruch nehmen. Wir können ihn daran erinnern. Wir können sagen, Gott, das ist dein Wort. Ich meine, das hast du gesagt, nicht ich. Das hast du mir gesagt. Und was soll ich anderes tun, als mich darauf zu verlassen, was du gesagt hast? Denn Segen bedeutet gute Worte. Das ist der Segen, diese guten Worte in Anspruch zu nehmen. Mehr habe ich nicht. Das ist der Segen. Wenn er sagt, ich versorge dich, danke Herr, das ist der Segen. Das ist der Segen. Und ich glaube ihn. Und ich folge diesem Segen. Und ich gehorche dir. Transparenz und Bedingungen machen uns frei zu entscheiden. Das ist der zweite Punkt. Wir können kontrollieren und wir können Kontrolle erlangen, indem wir Entscheidungen treffen. Entscheidungen können wir treffen, weil wir Möglichkeiten vor Augen haben und weil Bedingungen klar sind. Diese beiden Sachen braucht man, um Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr überlegt, okay, ich muss eine wichtige Entscheidung in meinem Leben treffen, Berufswahl. Ich suche einen neuen Arbeitsplatz. Wichtige Entscheidung, wo fange ich an? Wenn du keine Informationen hättest, könntest du diese Entscheidung nicht treffen. Dann könntest du es geradezu würfeln. Ja? Wie du die Entscheidung treffen kannst, ist, wenn die Betriebe transparent sind, das heißt, du bekommst Einsicht in die Betriebe und du kannst Informationen holen über die Arbeitsstellen. Und du kannst die Bedingungen und Folgen klären. Also, wie viel Geld bekomme ich? Oder wie viel muss ich arbeiten? Oder was muss ich mitbringen an Fähigkeiten? Wenn diese beiden Sachen klar sind, Transparenz und Bedingungen, können wir Entscheidungen treffen. Das ist eine gute Basis. Trotzdem tun sich viele Menschen schwer, Entscheidungen zu treffen, selbst wenn diese Sachen da sind. Und ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, eigentlich Entscheidungen zu treffen. Nicht uns zu zwingen, sondern uns helfen möchte, weise zu werden und klug zu werden, um zu sehen, was ist der Weg Gottes. Manchmal ist es wirklich nicht ersichtlich. Wir haben zwei Möglichkeiten, zwei Wege sind offen. Herr, was ist dein Weg? Was ist dein Weg? Und der Heilige Geist kann uns leiten in diesen Dingen. Es gibt das Logos und das Rhema. Kleine theologische Erklärung. Logos ist das geschriebene, ausgesprochene Wort Gottes, das feste Wort. Jesus ist die Verkörperung des Logos. Und Rhema ist das situelle, gesprochene Wort Gottes in deinem Leben. Ganz kurz erklärt. Ja. Logos, die festen Zusagen Gottes. Rhema, der persönliche Kontakt Gottes zu dir. Und wir haben auf beides Zugriff. Wir können sagen, okay, wenn da eine Arbeitsstelle ist, wo offensichtlich moralische Zustände herrschen, die Gott nicht möchte, habe ich schon mal eine Richtlinie. Wenn Sachen von mir verlangt werden, die Gott nicht möchte, habe ich schon mal eine Richtlinie. Aber wenn ich merke, beides super, frag doch Gott. Gott, wohin? Und er ist ein Türenöffner und Türenverschließer. Ganz einfache Regel, gehe nicht durch Türen, die er verschließt, und geh durch Türen, die er öffnet. Wenn du sagst, Gott, ich möchte eine Entscheidung, dann bitte ihn drum, verschließ die falschen Türen. Wir beten oft drum, öffne die richtigen Türen. Aber das ist unser Problem, wir haben zu viele Türen. Ja, de facto haben wir bei Entscheidungen zu viele Türen. Bitte doch mal Gott drum, schließ die falschen Türen. Das finde ich nämlich ein sehr interessantes Gebet. Schließ die falschen Türen und lass nur die Tür auf, die richtig ist. Und dann wirst du merken, dass plötzlich Konter kommt und du merkst, ey, was ist denn jetzt los? Und dann kannst du dich erinnern, Gott schließt gerade eine Tür. Sehr gut. Dann weiß ich schon mal, hier muss ich nicht lang. Probier das mal aus in wichtigen Entscheidungen. Ist sehr hilfreich. Wir denken oft, es gibt zwei Wege in unserem Leben. Den Weg des Fluches und den Weg des Segens. De facto sagt Gott, es gibt einen Weg zum Heil, der ist schmal. Okay? Das ist ziemlich genau. Und es gibt einen breiten Weg, der zum Verderben führt. Das sind zwei Wege, aber was die Bibel eigentlich sagt, ist, es gibt einen Weg und es gibt viele Alternativen. Weil auf dem breiten Weg kannst du rechts laufen, auf der rechten Straßenseite, und denkst dir, ja klar, ich bin ja noch auf dem Weg. Oder auf der linken Straßenseite, ja klar, ich bin ja noch auf dem Weg. Ne? Funktioniert immer noch. Dann laufe ich mal ein bisschen mittig, ach, funktioniert immer noch super. Und dann wieder ein bisschen rechts, ah, funktioniert toll. Und auf dem Weg Gottes wirst du schnell merken, wenn du Kompromisse machen möchtest mit dem, was Gott dir sagt. Also Gott sagt, hey, diese Arbeitsstelle. Und du sagst, aber da verdiene ich mehr. Dann sagt Gott, kannst du machen, ist aber nicht mehr mein Weg. Halt. Er gibt dir die Freiheit, aber es ist halt nicht mehr sein Weg. Wobei Gott nicht unfair ist. Gott ist nicht wie ein roter Faden und er sagt, wenn du nicht genau balancierst, dann versagst du, sondern Gott ist wie ein Navi. Das bedeutet, du fährst. Und irgendwann sagt Gott, links abbiegen. Und du sagst, oh nee, weiß ich besser. Das ist immer das Problem, ne? Navi-Mensch. Navi sagt, ich weiß es. Mensch sagt, ich weiß es besser. Also fahre ich nicht links. Okay? Also Gott sagt, links abbiegen. Und ich sage, nein. Ich fahre geradeaus. Und dann fahren wir geradeaus und dann berechnet das Navi neu. Sagt, kein Problem, Digga, nächste Ausfahrt links. Okay, nee, nein. Nein, ich weiß, irgendwann muss ich rechts. Ich muss irgendwann rechts. Nicht links, Navi, das machst du falsch. Also fahre ich weiter und man merkt schon, dass Navi rechnet und oh, was macht denn der? Okay, jetzt bitte beim Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Nein, ich muss geradeaus. Geradeaus. Navi, du hast keine Ahnung. Und solange das Navi noch sagt links oder rechts, ist noch alles gut. Wisst ihr, was ein Problem ist, wenn das Navi sagt, bitte wenden? Und das finde ich sehr interessant, weil bitte wenden heißt im biblischen Jargon Buße tun. Nämlich das hebräische Wort für Buße ist Schub. Und Schub heißt eine 180-Grad-Wende. Okay? Das heißt, wenn dein inneres Navi dir sagt, Schub, bitte wenden, dann bist du auf dem guten Weg, auf dem schlechten Weg zu laufen. Okay? Also wenn das Navi sagt, bitte wenden, dann kann es sein, du kommst wirklich ganz woanders an. Und dann dauert es sehr lange, bis du wieder zurückkehrst auf den richtigen Weg. Achte da auf deine innere Stimme. Sag Gott dir links abbiegen oder rechts abbiegen, mach am besten, was er sagt. Wenn du merkst, okay, du bist mal falsch abgebogen, kein Problem. Nur achte drauf, dass du wieder zurückfindest auf den Weg Gottes. Achte drauf, dass du wieder zurückkehrst. Ich habe viele Fehler gemacht, auch schon in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Arbeit. Und das Tolle ist, dass Gott ein Gott ist der Gnade. Er erlaubt dir zurückzukehren. Ich habe wirklich schon üble Sachen gemacht, ja, in der Beziehung zu meiner Frau, habe sie enttäuscht, verletzt. Und das Tolle ist doch zu wissen, dass in der Liebe auch die Möglichkeit einer neuen Chance ist. Zu wissen, hey, der andere gibt mir eine Chance. Der andere schickt mich nicht in die Wüste sofort. Nur, wenn du natürlich dein Leben so lebst, dass du halt ständig nur machst, was du möchtest, dann wird vielleicht irgendwann der Partner sagen, weißt du was, wenn du jetzt nicht umdrehst, dann war's das. So funktioniert das nicht. Und achtet einfach da auf euch selber. Achtet da auf euch gegenseitig. Dass ihr euch gegenseitig ermahnt und ermutigt, lauft auf dem Weg des Segens. Achtet darauf, was Gott sagt. Achtet darauf, was Gott dir in deinem Herzen sagt. Segen ist der dritte Punkt. Also erstens, wir können Kontrolle erlangen. Zweitens, wir können Entscheidungen treffen. Okay? Also wir sind überhaupt nicht im Dunkeln und Blinden, sondern wir können das, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Aber Segen wird langfristig auch nur da sein, wenn wir eine innere Veränderung haben. Das finde ich hier sehr interessant. Schaut, es gibt das verheißene Land und es gibt das Leben im verheißenen Land. Das heißt, Gott kann dir einen Segen geben, okay? Du hast was richtig gemacht, du bist ihm nachgefolgt, ein Segen kommt. Nehmen wir einen finanziellen Segen, okay? Du hast Gott nachgefolgt, du hast ihn darum gebeten, Herr, ich brauche etwas, Gott segnet dich überreich. Nicht nur mit dem, was du brauchst, sondern vielleicht sogar mit mehr, als was du brauchst. Das Land war seine Verheißung. Er sagt, okay, ich gebe es dir, das ist dein Segen. Aber der größte Segen, den Gott dir geben kann, kann dein größtes Problem werden, wenn du aufhörst, mit Gott zu leben, sobald du den Segen hast. Das war das Problem. Als sie den Segen hatten, das Land, sind sie reingegangen und dann kommt das deprimierendste Buch der ganzen Bibel, Richter. Meiner Ansicht nach ist das deprimierendste Buch, weil drin steht, dass sie einfach anfingen zu machen, was sie wollten. Die haben eine riesen Geschichte mit Gott hinter sich und sie machten, was sie wollten. Und sie kamen auf einen Weg des Fluches. Gott sagte, so kann ich euch nicht segnen. Weil wenn ich euch jetzt segne, werdet ihr für immer von mir weglaufen. Wenn Gott dir das gibt, was du möchtest, obwohl du nicht ihn möchtest, wirst du nie wieder zu ihm zurückkehren. Deswegen sagt Gott, Segen ist bei mir. Segen gibt es bei mir. Weil das Ziel ist nicht Segen, sondern Gott. Und sie kamen in dieses Land, sie haben diesen Segen bekommen. Und du kannst Segen von Gott bekommen in deinem Leben. Bitte verwirf nicht Gott, sobald du den Segen hast. Verwirf nicht Gott, sobald du das Geld hast. Verwirf nicht Gott, sobald die Beziehung mal wieder gut ist. Verwirf nicht Gott, sobald du gesundheitlich wieder gut drauf bist. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil dann lernst du nichts. Dann kommt die nächste Krise und du bist genauso arm dran wie vorher. Lauf konstant mit Gott. Lauf konstant auf einem Weg des Segens mit ihm. In einer Beziehung zu ihm. Das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du Geld hast, frag Gott, was soll ich damit machen? Nicht, danke Gott, Geld, jetzt verprasse ich's. Sondern frag wieder Gott. Okay, Gott, jetzt wieder dein Weg. Du hast mich jetzt gesegnet, ich bin versorgt. Was soll ich jetzt damit machen? Wenn die Beziehung gut ist, sag nicht, oh ja, jetzt kann ich mich wieder austoben. Sondern frag Gott, okay, worin kann ich jetzt investieren langfristig? Jetzt ist es gerade super zwischen uns. Gibt es Punkte, wo wir jetzt investieren sollten? Anton hat mal gesagt in einer Predigt, Festungen werden in Friedenszeiten gebaut. Das ist ganz wichtig. Wenn du in Friedenszeiten, wenn du in gesegneten Zeiten nicht baust und weiter investierst und weiter auf dem Weg Gottes bleibst, dann läufst du im Kreis. Dann bist du am Ende genau wieder da, wo du vorher warst. Ist doch klar, wenn ein Land im Krieg war und sie haben sich im Krieg gerade so verteidigt und dann ist Friede und sie machen nichts, dann sind sie beim nächsten Mal genauso unvorbereitet. Nur vielleicht ist der Feind vorbereitet. Weil der Feind weiß, okay, beim letzten Mal hat das funktioniert für ihn, weil Gott hat ihm geholfen. Aber jetzt nehme ich ihm noch eine Sicherheit. Und mal schauen, ob er dann noch sicher ist in Gott. Und da empfehle ich euch, wirklich bleibt auf einem Weg mit Gott, gerade wenn es euch gut geht. Okay, wie können wir das ganz konkret? Wie können wir nicht nur in das Land hineinkommen, nicht nur in einen Segen hineinkommen, sondern auch in einem Segen bleiben? 3 Punkte. Erstens, lerne Gott mehr kennen. Okay? Erstmal Beziehung pflegen. Bleib nah an ihm dran. Naht euch zu Gott, so nahe sich zu euch. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nahe dich so oft wie möglich zu Gott und du hast eine unglaubliche Sicherheit. Eine Sicherheit vor dir selber. Nicht ständig irgendwo hinzulaufen und zu denken, ja, ich will dahin oder dahin. Du wirst eine größere Sicherheit in deinem Leben haben. Zweitens, fang an, Gottes Willen zu erkennen. In seinem Wort, aber auch ganz persönlich für dein Leben. Frag Gott nach seinem Willen. Frag ihn ganz konkret. Gott, was willst du? Und drittens, in Sicherheit in seinen Wegen gehen. Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sind als Gottes Werk dazu geschaffen, in vorbereiteten Werken zu wandeln. Das ist ein sehr interessanter Vers, weil er sagt Folgendes. Erstens, du bist ein Werk Gottes. Das heißt, du bist von ihm geschaffen und in seiner Hand. Und das glauben wir meistens schon. Aber was wir nicht glauben, ist, dass es für uns vorbereitete Werke gibt. Also einen verfügbaren Segen. Und Gott sagt, wenn du glaubst, dass du mein Werk bist, warum glaubst du nicht, dass ich kleinere Werke für dich machen kann? Wenn du glaubst, du bist ein Werk von mir, ich habe dich geschaffen und in meiner Hand, wieso glaubst du nicht, dass ich weitere Werke in deinem Leben tun kann? Das hilft mir total. Wenn ich wissen kann, der Gott, der mich damals vom Tod bewahrt hat als kleines Kind, kann weiteres in meinem Leben tun, muss ich nur herausfinden, was sind diese Dinge? Und bekomme da eine Sicherheit. Zu wissen, ja, es gibt nicht nur einen Plan, es gibt vorbereitete Werke. Das heißt, Gott planiert in der eigenen Straße. So cool ist er, okay? Er macht in der eigenen Straße extra, die noch schneller ist als die andere Straße. Querfällt ein durch Nachbarsgarten. Und er sagt, hey, ich habe was für dich vorbereitet. Und ich weiß, wann dein Tank leer geht und da habe ich eine Tankstelle hingesetzt. Und ich weiß, wo du hinfahren willst. Folge mir. Erkennt den Weg des Segens und fangt an, in diesem Bewusstsein zu leben. Gott will dich segnen und er kann dich segnen, wenn du es zulässt. Amen.
Aber wenn wir lesen, das möchte ich euch mit nach Hause